Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen schönen guten Tag wünsche ich euch hier in der Plattform, heute mit Roswitha am Mikrofon. Und ich habe heute zu Gast vom Ulmer Hospiz, Hospiz Ulm e.V., so nennt es sich, die Frau Claudia Schumann, sie ist die Geschäftsleiterin. Hallo Frau Schumann.
Hallo.
Ja, und heute bei mir zu Gast ist die Frau Claudia Schumann vom Hospiz Ulm e.V. Ja, Frau Schumann, dann frage ich Sie jetzt einfach mal gleich, wie sind Sie überhaupt dazugekommen zu dem Hospiz, zu der Arbeit?
Das ist eine gute Frage. Ich bin Sozialarbeiterin und Betriebswirtin von Haus aus und habe damals in einem kleinen Krankenhaus auf dem Land gearbeitet und dort erlebt, wie viele Menschen von ihren Angehörigen sehr gut beim Sterben gepflegt und versorgt worden sind. Und dann eben kurz bevor sie wirklich gestorben sind, waren die Angehörigen überlastet, fühlten sich alleine gelassen oder waren einfach zu wenig informiert, was jetzt hier passiert, sodass eben häufig Notarzteinsätze dann die Folge waren und die Menschen dann auf den Intensivstationen gestorben sind. Es war mir immer ein Gräuel, weil ich dachte, es ist alles so gut gegangen und man hätte jetzt einfach noch, vielleicht noch zu Hause 2, 3, 4, 10 Stunden gebraucht und dann wäre auch allen gedient gewesen, weil dieser Abschied ist immer sehr schwer in der Intensivstation. Und so wurde ich dann aufmerksam auf die Hospizbewegung, die vor 30 Jahren circa nach Deutschland gekommen ist. Und das war das Ziel, war dort die Menschen zu Hause, die Angehörigen zu informieren, zu stärken, zu unterstützen, damit sie wiederum gut ihre Angehörigen beim Sterben begleiten können.
Jetzt haben Sie, darf ich Sie gerade unterbrechen? Ja, jetzt haben Sie gerade gesagt, nach Deutschland gekommen ist. Ja. Woher ist es denn gekommen?
Aus England.
Ah, okay.
Die Dame Cicely Saunders war eigentlich die Hebamme der Hospizbewegung, die eben auch mitgekriegt hat, dass das Sterben an den Rand gedrängt wird, nicht wahrgenommen wird, dass Sterbende alleine gelassen werden in ihrem Ganzkörperschmerz. Total Pain nennt sie das. Und hat dann diese neue Bewegung, dieses End of Life Care hervorgerufen und da kamen natürlich dann die Nachahmer auf der ganzen Welt und bei uns ist das etwa 30 Jahre her. Ja, und dann war es eben so, dass ich durch Zufall erfahren habe, dass Hospiz Ulm damals ein Verein, der seit 10 Jahren aktiv war in der Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen, sich doch so entwickelt hat, dass er hauptamtlich Personal suchte und eine hauptamtliche Geschäftsführerin einstellen wollte. Zu voll schrägen Bedingungen, aber ich habe mich einfach darauf eingelassen, weil ich das eine spannende Idee fand und einfach mir unglaublich entsprochen hat. Und nach Absprache mit meinem Mann war dann alles okay. Ich verdiene viel, viel weniger und es ist alles unsicher, aber es hat sich gelohnt. Es war eine gute Entscheidung.
Das heißt, Sie sind dann ja im Grunde schon von Anfang an mit dabei.
Die ersten 10 Jahre waren, wie gesagt, oder die ersten 9 Jahre waren ehrenamtliche und zwar wirklich ganz charismatische Frauen, die diese Bewegung aufgegriffen haben, die zunächst sich selber haben schulen lassen als Hospizbegleiter und dann die Schulung auch weitergegeben haben, sodass als ich angekommen bin, war das schon eine gute Bewegung für Ulm. Also es wurden ambulant Familien, bei denen im Haus jemand verstarb, wurden schon begleitet. Es gab nur sehr viele Situationen, da war die Familie, da war die Situation zu Hause einfach nicht mehr ausreichend. Und man hat immer gewusst, da fehlt was zwischen dem Krankenhaus und dem Zuhause. Also es gab dann immer nur die Möglichkeit, bei schweren Verläufen Krankenhaus oder Zuhause. Und die Idee bei meiner Einstellung war schon, dass die Schumann dann innerhalb kürzester Zeit auch eine stationäre Einrichtung auf die Beine stellt.
Ja, und wie das dann gegangen ist, das hören wir gleich. So, und wir sind wieder in der Plattform. Und heute habe ich da die Frau Claudia Schumann, die Geschäftsleiterin vom Hospiz Ulm e.V. So, jetzt haben wir ja schon mal Ihren Werdegang so ein bisschen gehört, wie Sie zum Hospiz gekommen sind. Und ja, jetzt haben Sie schon gesagt, dass es ja bei Ihrer Einstellung irgendwo schon klar war, dass Sie irgendwann auch was Stationäres machen.
Ja.
Und so war es dann wohl auch, oder ist es dann gekommen?
Genau. Ich bin jetzt seit 16 Jahren dabei und meine erste Aufgabe war dann auch wirklich A, die Finanzierung meiner eigenen Stelle und B, der Aufbau eines stationären Hospizes. Wir haben damals im Anna-Stift eine Etage angemietet und konnten dann auch zum 1. April 2001 das stationäre Hospiz in Ulm eröffnen. Das sind jetzt 15 Jahre und das ist ein Baustein unseres Jubiläums. Wir haben 15 Jahre stationäres Hospiz, 25 Jahre ambulanten Hospizdienst und 10 Jahre ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst. Mhm. Alles, was so ein bisschen rausfällt aus der Entwicklung, ist die, aus dieser 5-Jahres-Entwicklung immer, ist die Akademie, die ist erst 3 Jahre alt.
Ah, was ist die Akademie?
Die Ulmer Hospizakademie ist eine Einrichtung, die sich zwangsläufig so entwickelt hat. Wir haben wir sind ein großes Team. Wir haben jetzt 32 Hauptamtliche und 130 Ehrenamtliche. Und wir haben eine unglaubliche Menge an Wissen angesammelt in den letzten 15 Jahren, seit es Hauptamtliche eben gibt. Und dachten, wir wollen dieses Wissen zum einen unbedingt weitergeben. Zum anderen ist es ein großes Anliegen der Hospizbewegung, diese Hospizidee, die an sich ja eine Haltung ist, hin zum Leben und zum Sterben, die eben auch öffentlich zu machen, wieder unter die Menschen zu bringen, dass Sterben Thema sein darf. Und das ist uns jetzt mit der Akademie ganz gut gelungen. Wir machen dort verschiedene Bausteine. Es sind im Jahr etwa 100 Angebote. Das Programm kann man bei uns bekommen, man kann es im Internet einsehen und es liegt an allen möglichen öffentlichen Stellen aus. Und von den 100 Angeboten sind, sagen wir, aus dem pflegerisch-medizinischen Gebiet welche, dann aber auch dieses Thema Selbstpflege, also wie kann ich mich selber stärken, dass ich das auch gut aushalte. Und dann gibt es kulturelle Angebote, Meditationen oder Singen, auch Mantra singen. Das ist ganz unterschiedlich. Also es wird auch unglaublich gut angenommen. Also wir sind relativ flott immer ausgebucht.
Was sind es dann für Leute, die da kommen?
Das ist das Schöne, dass wir gerade jetzt beispielsweise durch kulturelle Angebote oft Menschen ansprechen, die mit dem Hospiz jetzt sonst nichts zu tun haben wollten. Die dann aber trotzdem zu einem Konzert, zum Beispiel in unserem schönen großen Garten. Nächsten Sonntag wäre ein Serenadenkonzert um 17 Uhr. Die einfach dann so das Haus erleben und sagen, das ist eine wunderbare Atmosphäre, sowas von friedlich, harmonisch und trotzdem leicht. Und das ist für uns schon mal ein erster Schritt, weil die Menschen dann auch sich leichter tun, wenn so ein Thema aktuell wird zu Hause, zur Beratung oder zum Infogespräch zu kommen.
Also ich wohne ja auch da in der Nähe von dem Hospiz. Wir haben jetzt ja auch gerade festgestellt, dass wir so fast zur gleichen Zeit eingezogen sind. Also Sie haben es 2007 übernommen. Und irgendwie habe ich das richtig in Erinnerung, war das eine Stiftung von der Familie Bertale?
Ja, genau.
Ist das so richtig, oder?
Wir haben ja im Anna-Stift ein ganz kleines Hospiz gehabt. Das war winzig. Mhm. Wir hatten nur 4 Zimmer. Und es war ganz schnell klar, der Bedarf ist wesentlich höher. Also der Bedarf an Plätzen im stationären Hospiz ist deutlich höher als bei diese 6 Betten, die wir hatten, respektive 5. Und wir haben dann oft auch Gäste im Wohnzimmer gehabt und im Lagerraum. Und es war klar, das geht so nicht, das ist nicht würdig. Dann waren wir eben bei der Stadt und die Stadt hat gesagt, sie können uns schon helfen mit einem Bau, den sie uns ein bisschen mitfinanzieren, die UWS baut. Aber wir müssten 1,7 Millionen Euro erstmal bringen, sozusagen als Startkapital, und dann könnte man anfangen zu bauen. Wir haben dann am 14. September 2007 auf dem Münsterplatz ein ganz großes Fest gemacht, um dort wirklich den Startschuss zu geben, zu sagen, hallo Ulmer, wir wollen ein größeres Hospiz, wir wollen hospizliche Angebote alle unter einem Dach. Dazu brauchen wir ein Haus und jetzt brauchen wir erstmal 1,7 Millionen Euro, sonst können wir gar nicht loslegen. Bei der Gelegenheit kam Dr. Großpeter dann, der hat das mitgekriegt, der hat das aufgenommen und kam dann auf Dr. Hartung und auf mich zu und meint eben, sie suchen eine gute und vernünftige Institution, die dieses schon ehrenwerte Krankenhaus einfach übernehmen kann und in einem guten Sinne des Helfens und Dienens weiterträgt. Und so kamen die eben auf die Idee, dass Hospiz da die geeignete Einrichtung ist. Ja, und das war für uns eine echte Herausforderung, weil wir natürlich jetzt nicht bloß 1,7 Millionen brauchten, sondern ganz schnell ganz viel mehr. Aber wir haben eine solide Finanzierung, wir haben eine solide Kredittilgung und das ist alles wunderbar gut durchdacht und gut durchgeplant, sodass wir heute extrem glücklich und dankbar sind, dass wir in diesem herrlichen Haus sein dürfen. Und jeder Gast, der bei uns ist, weiß es mitzuschätzen und jeder Besucher weiß es auch zu schätzen.
Ja, das wurde schön umgebaut. Ja, halt. Aber kostet halt auch, genau. Ja, ja, da wäre schon mal so die Frage, wie finanziert sich das Ganze durch einen Staat, oder?
Nein, das ist eine ganz sind komplizierte Finanzierungsmodelle. Und zwar sind es drei unterschiedliche. Es sind ja auch drei Einrichtungen und eigentlich sind es noch mehr, was so mit dranhängt. Das ist dann auch wieder anders finanziert. Aber im Groben kann ich sagen, das stationäre Hospiz hat mit den Krankenkassen einen Vertrag abgeschlossen. Und ich verhandle jedes Jahr neu diese Tagessätze. Und die Tagessätze, die ich dann bekomme, die sind letztlich nicht auskömmlich. Also da fehlen immer pro Tag, pro Bett circa 50 Euro. Das, wo die Kasse einfach sagt, hier zahlen wir nicht, entweder du machst es zu dem Preis oder du lässt es bleiben. Und dann ist gesetzlich eben vorgeschrieben, dass wir von diesem Betrag eben noch 10% Eigenbeteiligung zahlen. Das heißt, die Kassen ziehen dann da 10% nochmal ab und die müssen wir dann als Eigenbeteiligung einbringen, sodass die Hospizarbeit und die stationären Hospize eben nicht wirtschaftlich sein können und es da keine Konkurrenten gibt. Das ist so gedacht, keine Ahnung. Und das Resultat ist eben für die Realität, dass im Jahr brauche ich 170.000 Euro irgendwoher, also Eigenbeteiligung. Für uns hat sich das gut hingeschuckelt, also wir hatten viele wackelige Jahre hinter uns. Mittlerweile haben wir einfach auch so ein Standing, das uns zumindest die Absicherung der stationären Hospizarbeit also fast perfekt macht. Die Stadt Ulm bezahlt pro Bürger 50 Cent. Da kommen wir dann quasi auf eine Summe von etwa 64.000. Dann macht Neu-Ulm das Gleiche. Die machen auch 50 Cent pro Bürger. Dann haben wir noch einen Zuschuss vom Alb-Donau-Kreis und noch vom Landkreis Neu-Ulm und haben dann so zumindest mal schon fast die Hälfte von dem Betrag, den ich brauche, abgedeckt. Und die andere Hälfte, die trägt der Verein Hospiz Ulm e.V. Also stationäre Hospiz ist eine eigene GmbH, eine gemeinnützige GmbH. Und wenn dort ein Defizit aufläuft, ist der Verein verantwortlich. Das heißt, der Verein Hospiz Ulm e.V. schießt jedes Jahr noch mal so 70.000 dazu. Also das ist jetzt die eine Finanzierung. Die andere ist beim ambulanten Hospizdienst. Da gibt es lediglich die Zuschüsse zu den Personalkosten für die Koordinatorinnen. Wir haben 4 Koordinatorinnen, aber wir haben auch Verwaltung und. Aber das zählt nicht. Nur die 4 Koordinatorinnen werden bezuschusst und zwar jedes Jahr wird das neu berechnet. Hängt immer davon ab, wie viele Begleitungen habe ich, wie viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wie viele ehrenamtliche Stunden sind geleistet worden. Also das ist bei uns aber immer sehr hoch, sodass ich da immer komplett alles ausschöpfen kann. Aber auch hier bleiben mir nochmal so 130.000 die ich einfach nicht refinanziert kriege, wo ich auch nichts mehr kriege von der Stadt und auch gar nichts, die zahlen nur für Stationäre.
Ja, dann müssen Sie das irgendwie über Spenden oder sowas
alles über Spenden kriegen. Im Jahr etwa 250.000 über Spenden oder über, ja, mal, das sind die Serviceclubs, die uns sehr helfen, die Rotaries, die Lions, die So Optimist International. Es gibt Stiftungen, wo ich immer wieder Unterstützung kriege. Oder wenn mal was kaputt geht, das kriegen wir von den Kassen ja auch nicht. Wir brauchen viele Gerätschaften fürs stationäre Hospiz, also Infusomaten, Oximaten. Die sind halt teuer. Und da weiß ich schon, wo ich mich immer hinwenden darf.
Ja, Gott sei Dank. Da müssen Sie dann mal Ihren Nachfolger gut einarbeiten. Ja, dass das dann gut weiterläuft.
Ja, ja. Ich darf das Wort Nachfolger nicht in den Mund nehmen im Team. Ja. Ich fange nicht schon wieder damit an.
Ja, ich kenne das schon. Man will das natürlich nicht, wenn was gut läuft. Dann wünscht man sich, dass das immer so weitergeht.
Aber das werde ich mit Sicherheit gut vorbereiten, weil ich möchte, dass der Laden einfach so gut bleibt für jetzt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also so sehe ich Sie jetzt. Sie sind da wirklich mit Herzblut dabei. So, und wir haben heute in der Plattform das Thema Hospiz Ulm e.V. und bei mir ist die Frau Claudia Schumann, die Geschäftsleiterin. Frau Schumann, wie ist denn das für Sie und auch für Ihre, für die ganzen Leute, die da arbeiten, ob jetzt festangestellt oder auch freiwillig? Ist es nicht hart, wenn man da immer wieder das so mit dem Tod konfrontiert wird, mit diesen Sterbeprozessen? Ja, kann man das aushalten?
Das werde ich oft gefragt. Und die meisten sagen dann, ach, das könnte ich niemals tun. Dann denke ich mir, ja, das ist doch prima. Weil weggucken und die Sache nicht wahrhaben wollen, das hilft ja nicht. Ja? Ich denke, wir müssen realisieren und wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass dieses Sterben genauso zu unserem Leben gehört wie das Geborenwerden. Und meine Intention ist, dass wir dem Ende des Lebens die gleiche Aufmerksamkeit schenken wie dem Anfang des Lebens. Weil das ist die Brücke, das haben wir alle miteinander gemeinsam. Und wichtig ist halt, wenn ich da nicht hinschauen will, ja, dann gibt es niemand, der dann auch bei mir ist. Ich weiß, es ist für die Sterbenden wirklich sehr, sehr wichtig, dass sie nicht allein sind. Allein in ihrem körperlichen Schmerz, aber auch in ihrem seelischen und in ihrem sozialen Schmerz. Weil was passiert beim Sterben? Es werden die Verbindungen immer weniger. Das sind die Verbindungen und das wird auch die Verbindung zum aktiv gelebten Leben immer weniger. Man kommt in die Abhängigkeit. Aber was ist, wenn ich in meiner Abhängigkeit kein gutes Gegenüber habe? Oder sogar im Sterbeprozess eigentlich der Maximalform der Abhängigkeit, wo ein umfassender Schmerz, nicht nur ein körperlicher, sondern halt auch ein seelischer und auch ein Abschiedsschmerz und ein Trennungsschmerz und dieses nicht mehr dabei sein können, mit eine Rolle spielt, wenn wir keine anderen Menschen haben, die dann da sein können. Wir kommen damit, glaube ich, sehr, sehr gut aus. Klar, wenn ich mich persönlich betrachte, dann denke ich, dass mein Leben in den letzten 15 Jahren, die ich dabei bin, mit Sicherheit eine unglaubliche Qualität bekommen hat. Eine unglaubliche Qualität im Annehmen von dem, was ist, und im Genießen von dem, was ich habe, und in einer unglaublichen Dankbarkeit, dass es für mich aktuell so ist, wie es ist. Und das gibt auch eine Kraft und es gibt auch eine Dynamik. Umso mehr ich mich einem Thema, das ich scheue, umso mehr ich mich entferne und das weg von mir halte, umso größer werden Ängste, umso mehr Energie muss ich hereintun, um diese Ängste zu bewältigen. Das ist wie bei Höhenangst. Sie müssen dann ständig gucken, wie vermeide ich eine Treppe, wie vermeide ich eine Brücke, wie vermeide ich einen Turm. Und so ist das Hindenken und das Hinfühlen schon was einen wachsen lässt. Unsere Mitarbeiter, die Hauptamtlichen, da kann ich Ihnen sagen, wir haben keine Fluktuation. Also jeder, der mal eingestellt wird, bleibt, bis er in Rente geht. Das ist jetzt schon dreimal passiert in der Pflege. Die anderen sind alle noch komplett. Wir haben eher noch dazu eingestellt. Und hier ist es halt wichtig, wir sind offen in der Kommunikation. Mhm. Unsere Einrichtung hat extrem flache Hierarchien. Also ich bin primus inter pares. Also wirklich, es wird alles über den kommunikativen Konsens geregelt. Mhm. Also ich trage dann bloß noch die Verantwortung, wenn es schief geht. Mhm. Und wir haben Supervision. Wir haben eine gute kollegiale Haltung. Und wir haben einfach auch die Möglichkeit in diesem Bereich gut auch zu sagen, ich nehme dir was ab, wenn du das nicht mehr kannst, dann mache ich das. Wenn jemand in ein Zimmer nicht mehr kann, weil er sagt, das ist jetzt für mich zu viel. Wir sorgen gut für uns. In der Pflege wird zum Beispiel darauf geachtet, dass es Wunschdienstpläne gibt. Also wenn jemand immer montags sein Yoga hat, guckt man, dass man da Rücksicht nimmt, dass er da auch regelmäßig hin kann. Dann haben wir nur Teilzeitmitarbeitende, die dann lange Regenerationsphasen haben. Und wenn Sie jemand bei uns fragen würden, die anderen Kolleginnen, die würden alles sagen, es ist unglaublich bereichernd. Die Auseinandersetzung mit dem Thema, die Arbeit mit dem Menschen, es ist wahnsinnig anstrengend zum Teil, es ist unglaublich stressig und eine hohe Verantwortung, gerade in der Pflege, aber auch sehr bereichernd.
Also da haben Sie ja vieles, was manche Pflegeheime nicht haben. Weil, also ich habe schon mal ein halbes Jahr in einem Pflegeheim gearbeitet, an der Rezeption. Und da hat es sehr gefehlt, was Sie jetzt gerade gesagt haben, so von wegen hier mit der Hierarchie und allem. Also da war die sehr wohl da, diese
Hierarchie. Wir sind auch super dankbar. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich als Chefin so arbeiten darf. Weil für mich ist es nichts, in der Hierarchie ganz oben zu sitzen, allein im Zimmerle und nicht mehr den Kontakt zu haben.
Ich denke, sowas liegt ja immer an jeder Person selber. Also da, wo ich jetzt arbeite, ist es auch nicht so, dass es da diese Hierarchie gibt. Also da ist auch, wir sind alle auf einer Ebene, wir arbeiten gut zusammen und das ist echt eine schöne Sache, sowas zum Erleben, weil da geht man dann auch gerne hin zum Arbeiten und dann bleibt man da nämlich auch gerne, so wie Sie sagen, die Leute, die werden eingestellt und die bleiben da. Klar, weil es ihnen gefällt und wenn eben dieses gute Miteinanderarbeiten da ist.
Dass sie sich gesehen werden, fühlen und gewertschätzen. Ich glaube, das ist was halt in unserer Welt oftmals verloren geht, dass wir den anderen sehen und dass wir ihn wertschätzen, so wie er ist, ohne Vorurteile. Und das ist Teil dieser hospizlichen Haltung eben auch, den Menschen so anzunehmen, wie er sich mir präsentiert und nichts zu bewerten. Nicht, was er hat, nicht, was er ist, nicht, was er sagt, sondern dass er einfach ein Mensch ist und seine Würde behält bis zum Tod und darüber hinaus.
Ich glaube, das haben ganz viele Menschen verlernt.
Ja, das kann sein. Kann man wieder lernen.
Ja. Man sollte es wieder lernen. Also ich denke auch oft, wenn man dann wir werden ja alle mal alt, außer wir sterben früh. Aber auch bei uns ist es ja, und wir wollen ja auch mal gut gepflegt werden, oder? Und wir wollen auch, dass wir mit Respekt, trotzdem noch mit Respekt behandelt werden und nicht jetzt als irgend so ein lästiges sonst was, gell?
Ja. Und ein ganz schwieriges Thema, weil es natürlich auch ein Ressourcenthema ist. Ja. Und es ist so, dass ich gerade auch für die Mitarbeitenden in den Pflegeheimen, vor denen habe ich höchsten Respekt, weil
ich
die
auch
ganz andere Bedingungen haben und eine ganz andere Schlagzahl und ein anderes Setting vorfinden und da oft einen super Job machen. Also da muss man schon sagen, Hut ab.
Ja, vor allem die Bedingungen, also oft muss man sich fragen, wie sie es überhaupt schaffen.
Ja.
Also finde auch, die haben da schon einiges zum Leisten. Ja, aber nachher kommen wir noch mal ein bisschen zu dem Jubiläum, das jetzt ja stattfindet. Ja, und jetzt haben wir ja schon ganz viel gehört von der Frau Schumann über das Hospiz Ulm e.V. Und Sie haben auch vorhin erwähnt, dass es ein Jubiläumsfest gibt. Was wird denn da geboten? Ist da schon was geplant oder was findet da statt?
Wir haben ein ganzes Jubiläumsjahr uns ausgedacht. Weil wir dachten, das ist natürlich schon was Besonderes. 25 Jahre ambulant, 15 stationär und 10 Kinder. Das ist schon besonders. Also was wir gemacht haben, wir haben einen speziellen Rundbrief zum Jubiläum rausgebracht. Wir machen jedes Jahr so eine Art, eine Zeitschrift, so ein Jahresheft. Dort wird bisschen ist Statistik, aber das meiste ist einfach, was haben wir bewegt, was haben wir gemacht. Und dieses Jahr ist eben ein besonderer Rundbrief rausgekommen. Kann man auch auf unserer Homepage angucken. Wir haben www.hospiz-ulm.de. Da ist dann alles beieinander. Hospiz Ulm und die Akademie. Da kann man das einsehen. Und so haben wir gesagt, wir möchten eigentlich über das ganze Jahr hinweg ein paar Veranstaltungen anbieten, die wir dann ja unter diesem Jubiläumsaspekt dann halt auch ja, darstellen. Wir hatten vor 2 Wochen ein ganz tolles, also wirklich ein ganz tolles Ereignis. Das waren die ersten Ulmer Hospizwege. Dort wurde von uns, also vom Hospiz aus, haben wir einen Weg über einen Höhenwanderweg gemacht zum Botanischen Garten und wieder zurück. Und sind dann also zuletzt im Ruhetag gelandet und hatten 6 Stationen auf diesem Weg, wo sich dann eben die Mitwanderer in den 6 Stationen einfach, die einen bestimmten Namen gehabt haben, loslassen, ankommen, innehalten und so. Und dann haben ehrenamtliche Gruppen zusammen immer mit einem Hauptamtlichen sich da was einfallen lassen. Es war wunderschön, es war was mit Tanz, es war was mit Musik, es war was mit Riesen. Seifenblasen. Also es war eine unglaublich dichte und schöne Atmosphäre und viele Besucher haben gesagt, es müsste unbedingt wieder machen. Also ich habe bei der Begrüßung gesagt, nie wieder. Das ist jetzt eine Premiere und eine Derniere. Das war so viel Aufwand. Das können wir nicht. Aber der Wunsch war dann doch so groß. Das ist jetzt schon vorbei. Das nächste ist, dass wir am 13. Oktober im Stadthaus eine große Feier für alle haben. Wir werden einfach auch im Stadthaus, wie es uns entspricht, ein anderes Fest machen als andere Feste. Also nicht ein Fest, das jetzt durch Reden und Grußworte dominiert, sondern ja, lassen Sie sich überraschen. 13. Oktober um 19 Uhr im Stadthaus und am 14. Oktober haben wir dann noch einen Gottesdienst in der Wengenkirche. Das sind jetzt mal noch die Highlights. Wir haben nächsten Sonntag noch ein Serenadenkonzert. Vor 3 Wochen war noch ein Konzert mit Soul bei uns im Hospizgarten. Also ganz unterschiedlich, was das ganze Jahr über geplant ist. Aber mit dem Oktober ist dann Schluss.
Ah ja, okay.
Für uns auch. Uns reicht es dann auch mit Festen.
Wo ist denn eigentlich der Eingang zum Hospiz? Von der Lichtensteinstraße aus, oder?
Wir haben, die Lichtensteinstraße ist oben und unterhalb, also an der Mozartstraße, haben wir den Garten dicht gemacht, hochgezogen, weil da waren ja Treppen und das kann ja keiner bei uns kaum mehr laufen. Wir müssen ja direkt auch herfahren. Und dann haben wir dort die Carports erweitert und der Eingang ist hinten in dieser Wendeplatte bei der Lichtensteinstraße, also beim Zahnarzt.
Also eben von der Lichtensteinstraße her. Man kann auch die Treppchen rauflaufen.
Man kann auch von der Bushaltestelle die Treppen hochgehen, genau.
Genau, ja, und ja, was haben wir jetzt noch zum Erzählen? Ja, jetzt mich würde jetzt mal noch interessieren, Sie haben ja gesagt, Sie haben für Kinder auch, Kinder und Jugendliche.
Das ist ein ganz...
Ist das neu auch, oder?
10 Jahre haben wir den jetzt. Ich finde es extrem wichtig. Es war, ursprünglich war es so, dass wir gesagt haben, es sind auch Kinder angemeldet worden bei uns im stationären Hospiz, die wir aber nicht versorgen können, weil Kinder eine ganz andere Pflege brauchen als Erwachsene und wir erst ab 18 Jahren aufnehmen. Es lässt sich nicht, würden wir niemandem gerecht werden. Und der Bedarf ist auch nicht so hoch, dass sich das in irgendeiner Form rechtfertigen ließe. Nein, das ist wirklich. Und da sind die meisten, die allermeisten sind ja über die Uniklinik und über die Elternkreise gut abgedeckt. Da gibt es gar keinen Bedarf. Aber es gibt einfach Familien, es hat ein Kind Gendefekt, eine Erkrankung, die man gar nicht weiß, was es ist. Man weiß nur, dieses Kind wird nie alt werden, das wird nie erwachsen werden, das wird noch im Kindes- oder Jugendalter sterben. Und diese Familien zu begleiten, respektive die Geschwisterkinder, das war das Anliegen des Kinder- und Jugendhospizdienstes. Es war so, dass wir da für etwa 20 ausgebildete Ehrenamtliche haben. Hm. Unsere Ehrenamtlichen, die zu uns kommen, die sind echt handverlesen. Wir haben halt immer mehr Menschen, die bei uns mitmachen möchten gern. Und wir müssen halt wählen, wir können nicht mehr als 14 bis maximal 16 mit neue Ehrenamtliche schulen. Und die für den Kinderhospizdienst kriegen nochmal eine extra Schulung drauf, weil es einfach nochmal eine ganz andere Herangehensweise ist. Und dann hat sich halt jetzt im Lauf der letzten Jahre herausgestellt, dass es ganz wichtig ist, dass man die Kinder in ihrer Trauer begleiten. Also die sterbenden Kinder, die werden gut von ihren Eltern begleitet. Da geht es oftmals um die Geschwisterkinder. Und da hat sich dann schon sehr viel in der Trauerarbeit entwickelt. Und daraus ist jetzt aber noch mehr entstanden, und zwar aus dem stationären Bereich. Sie haben vorher gesagt, oder man stirbt jung. Das passiert halt auch. Und es sterben viele Menschen einfach zu jung und hinterlassen dann noch Kinder oder Jugendliche. Und da sind wir jetzt dabei, weil wir alles so gut wie möglich ineinander vernetzt haben. Netzwerk ist immer das Wichtigste, dass wir dann schon sagen, wenn jetzt ein Papa oder eine Mama bei uns stirbt, das war mal eine Frau, die hatte 3 kleine Kinder, die waren eben 7 abwärts. Und da ist dann gleich die Mitarbeiterin vom Kinderhospizdienst eingeschaltet worden. Und da gibt es dann einfach so für die Kinder eine Art Vorbereitung, also auch eine von einer Fachfrau, die hat jetzt nochmal ganz spezielle Schulungen, die Kinder mit drauf vorbereitet. Das andere ist, der Vater und die Mutter können einfach auch mal eine Zeit alleine sein für sich, wo dann die Kinder unten im Spielzimmer sind und mit der Sozialarbeiterin was machen oder einen Ausflug machen oder auf dem Spielplatz sind. Und aus dem heraus hat sich jetzt vieles, vieles entwickelt in der letzten Zeit. Wir haben eine Erwachsenen-Kinder-Trauergruppe. Das ist so immer samstags, also findet ein paar Mal im Jahr samstags statt. Ist immer eine Einzelveranstaltung, Samstagnachmittag. Dort wird einfach nochmal genau hingeguckt, Erwachsene trauern anders als Kinder. Und dennoch ist es aber eine Familie. Es gehört zusammen. Und so ist es wichtig, dass jeder auch vom anderen weiß, man darf trauern und man darf jetzt auch traurig sein. Das ist das Schlimmste, wenn die Kinder meinen, sie müssen stark sein, damit die Mama nicht dauernd weint. Und die Mama denkt, sie muss immer stark sein, damit sie die Kinder nicht belastet. Da kommen wir in ein völlig falsches Energiefeld und das geht nicht gut. Da ist es wichtiger, hinzugucken und Maßnahmen mitzuergreifen, dass man da gut hinkommt. Beim Kinder- und Familientrauernachmittag ist so, dass die Erwachsenen einen Part haben. Gleichzeitig machen die Kinder was mit ihren Kindertrauerbegleitern. Und das ist auch immer was mit handfesten Sachen. Es hat immer was mit Ritualen zu tun, mit was zum Festhalten und mit was zum Mitnehmen. Ja, sodass dann, wenn man was bepflanzt, dass dann die Mama das Gleiche in ihrer Gruppe auch bepflanzt, sodass man sich auch hierüber wieder austauschen kann. Und dann treffen sich die beiden Gruppen und dann wird auch ein angeleitetes Gespräch gemacht. Das halte ich für extrem wichtig. Und das ist zum Beispiel ein Partner, der ist überhaupt nicht finanziert. Also Kindertrauer null. Das ist, dann ist es so. Meine Kolleginnen haben gesagt, ja, können wir doch nicht finanzieren, können wir doch nicht machen. Da habe ich gesagt, so what? Also solange es noch irgend geht, dann gucken wir doch, wo ist der Bedarf und machen das. Wir machen das, wo der Bedarf ist und nicht das, was bezahlt wird. Da sehe ich keinen Sinn drin. Und jetzt das Neueste und war auch sofort ausgebucht, das war ein Angebot von den Kolleginnen und von den vom Rotary Club Ulm Donaubrücke finanziert. Das sind 3 Tage im Allgäu, so ein verlängertes Wochenende, das jetzt unter dem Thema schon auch steht, Trauerbearbeitung, aber man muss bei Kindern und Jugendlichen ja ganz anders hingucken. Ich mache das ja nicht über Gespräche, das ist ja nicht die Ebene, sondern ich muss es ja auch über das Tun machen und über das Miteinander in Bewegung kommen. Und da ist eben in diesem Allgäu-Wochenende gibt es eben dann auch so diese Elemente mit Klettergarten und Abenteuer und da. Und trotzdem aber auch die Mischung im Konzept mit Gruppen und mit Gespräch und mit Eltern und Kindern. Es ist für mich ganz wichtig, weil genauso im Erwachsenenbereich, dort haben wir das gleiche Problem. Wir haben viele Menschen, die Beratung und Begleitung in ihrer Trauerverarbeitung brauchen. Mhm. Und das ist, wenn wir hier gut hingucken, also erstmal, wenn das Sterben gut gelingt, dann ist der Angehörige schon mal in einer besseren Ausgangsposition, wie wenn das schon mal alles schräg läuft. Mhm. Dann, wenn er dann noch die Möglichkeit hat, in der Trauerzeit so Brücken zu haben, ja, wo ich auch mal einen kurzen Weg oder bloß einen Anruf oder ganz schnell einen Termin kriegen kann, dann kann man viel auffangen. Dann kann auch so eine Trauer gut laufen. Ja. Und das sind so die Elemente, die sich so in der letzten Zeit so herauskristallisieren als Schwerpunkt auch mit unserer Arbeit.
Ja, das ist schon eine ganz wichtige Arbeit, die Sie da machen, weil ich denke, es gibt ganz viele Menschen, die ihre Trauer nicht verarbeiten und das wirklich ihr Leben lang mit sich rumschleppen.
Ja. Und krank dabei werden. Ja. Krank und nicht mehr lebensfähig sind,
auch keine Freude mehr haben am Leben.
Keine Freude mehr haben, Suizidgedanken haben, sich übrig fühlen, vielleicht auch schuldig fühlen, Schamgefühle entwickeln. Es ist das Portfolio an Emotionen und Möglichkeiten ist unendlich groß. Und da bin ich auch dankbar, dass die Mitarbeiterinnen so hoch motiviert sind und dass viele sagen, ich kann jetzt nicht warten, bis ich bei einem Psychotherapeuten einen Termin kriege und im Hospiz kriege ich den relativ flott. Und die Kollegin, die Frau Müller-Götz, die kommt eben morgens um 7, wenn es sein muss, rein oder abends um 8. Das ist dann auch.
Ist das die Psychologin bei euch?
Das ist, wir haben keine Psychologin an Bord, wir sind Sozialarbeiterinnen mit x Zusatzausbildungen, also so Palliativcare, Psychoonkologen und Trauerbegleiter und Ethikberater. Also das sind so die verschiedenen Stufen, wo wir dann so unterwegs sind.
Ja, ist ja auch das, was gebraucht wird. Aber man sieht auch hier, ohne die ehrenamtlichen Mitglieder wär das Ganze gar nicht zu schaffen.
Gar nicht zu schaffen. Wir haben im letzten Jahr, ich habe es nicht ganz genau auf den Punkt, aber über 14.000 ehrenamtliche Stunden. Ja, das ist ein betriebswirtschaftliches Ergebnis um die 700.000 Euro. Das kann man nicht mehr bezahlen. Also wenn diese ehrenamtliche Mitarbeiter nicht wäre, wäre die Hospizarbeit in Ulm nicht so zu stemmen, wie wir es jetzt machen. Das geht halt nicht.
Aber Sie haben ja auch gesagt, dass Sie da gut bestückt sind oder dass da viele auch da sind. Oder brauchen Sie noch welche?
Ja. Wir haben immer Bewerbungen da. Wir suchen aber trotzdem jedes Jahr immer 16 neue Bewerber aus. Also ich denke, wichtig ist, dass jemand da ganz viel spürt und dahin will, da mitmachen. Das muss einem liegen, das muss man wollen und da muss man irgendwie so einen Spirit haben. Und man darf selber nicht gerade frisch aus der Trauer oder aus so einer Todesfallgeschichte kommen, weil das ist kein guter Ratgeber. Das muss man erst mal so für sich verschaffen. Aber wer wirklich auch sagt, ich möchte auch was geben, ich möchte da Zeit geben, ich möchte auch mich selber schulen lassen, ich möchte mich selber fortbilden lassen, weiterbilden lassen und dann hier einsteigen, die sind uns immer willkommen. Immer. Also ich denke, es ist für uns wichtig, dass wir immer neu schulen, weil es gehen ja natürlich auch Ehrenamtliche. Die ziehen um, die hören ganz auf, die werden auch älter und sagen, ich packe das nicht mehr, die Sitzwachen nachts und. Und so sind wir natürlich schon dankbar, wenn wir auch genügend wieder neue Ehrenamtliche an Bord haben.
Und die werden dann von euch geschult?
Wir haben 3 Sozialarbeiterinnen, die sich speziell diese Schulung nach einem bestimmten festgelegten Curriculum dann anbieten. Die sind extrem erfahren, beide jetzt auch schon, also die Andrea so lang wie ich an Bord und die Frau Sass, die ist dann 3 Jahre später gekommen, die sind unglaublich erfahren.
Und kostet das dann was?
Nein, dem Teilnehmer kostet es nichts, dem Ehrenamtlichen. Uns natürlich schon.
Okay, ja. Naja, also wer sich berufen fühlt, darf sich dann einfach bei Ihnen melden, würde ich sagen.
Ja, wir haben auch, es steht dann im Akademieprogramm, ein Infoabend zur ehrenamtlichen Mitarbeit. Der ist, glaube ich, am 14. September. Kann man mal nachgucken, gibt viele Möglichkeiten. Einfach mal anrufen und sich melden.
Sagen Sie uns doch nochmal die Adresse Ihrer Homepage.
Ja, www.ehrenamtlichen.de. www.hospiz-ulm.de.
Ja, wunderbar. Und jetzt sind wir schon wieder gleich am Schluss, gell? Die Zeit, die vergeht dann immer rasend schnell. Da können wir jetzt einfach nochmal schnell ein bisschen zusammenfassen, das Ganze. Also, wie ist denn das? Das wollte ich mal noch fragen. Werden die Leute irgendwie zu euch geschickt oder kommen die selber auf euch zu? Oder
unterschiedlich. Wie ist denn das? Im stationären Bereich ist es so, dass wir sehr intensiv natürlich mit der Uniklinik und der Palliativstation zusammenarbeiten, aber auch mit den niedergelassenen Palliativärzten und mit dem Palliativnetz. Das ist also der Palliativpflegedienst. Mhm. Und wichtig ist, dass wir immer gut vernetzt sind, alle miteinander. Ziel ist, dass die Menschen zu Hause sterben können. Mhm. Und das mit dem stationären Hospiz ist nur dann möglich, nötig, wenn es zu Hause nicht mehr geht. Mhm. Dann ist es so, dass die Gäste, die zu uns kommen, eine ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung brauchen. Ohne die können wir nicht aufnehmen, weil dann würde die Krankenkasse nicht bezahlen. Das in der ärztlichen Notwendigkeitsbescheinigung wird halt nachgewiesen, dass dieser Patient an einer unheilbaren Erkrankung leidet, dass diese zum Tode führen wird innerhalb von wenigen Wochen und Monaten und dass eine kurative Behandlung im Krankenhaus nicht notwendig und sinnvoll ist. Mhm. Und das ist dann ungefähr sozusagen wie eine Art Einweisung bei uns. Mhm. Das kommen viele auch selber, lassen sich beraten, sagen, ich möchte mir das anschauen. Ich möchte selber entscheiden, wie meine Therapie aussieht bei meiner Erkrankung. Und ich mache bestimmte Dinge mit, aber dann nicht. Und wenn es ganz schlimm wird, möchte ich gern zu euch ins Hospiz. Hm. Weil da weiß ich, da bin ich wohl versorgt, vor allem was die Palliativ-Care-Pflege anbelangt. Und die machen das dann in aller Regel mit ihrem Hausarzt. Naja. Also man kann immer zu uns kommen. Unsere Telefonnummer, die findet sich überall. Und wenn was ist, einfach anrufen.
Fragen.
Irgendwie geht es dann weiter. In der Zentrale sitzt die nette Frau Rogotzki und die weiß viel und die gibt dann gleich den richtigen Mitarbeiter weiter.
Ja, dann, wenn jetzt jemand gerade in der Situation ist, dann haben wir dem hoffentlich geholfen. Und eigentlich wünscht sich eben keiner, zu Ihnen zu kommen.
Das hat mein Netz, hat jemand zu mir gesagt, Frau Schumann, ich will nie zu euch kommen, aber ich bin froh, dass es euch gibt, falls doch.
Gell? Im Notfall, genau, ja. Im Notfall, dass man es im Hinterkopf hat. Ja, und jetzt ist unsere Stunde schon vorbei. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen.
Danke, gerne.
Und dann hoffen wir, sagen Sie doch noch mal kurz, wann ist denn das im Stadthaus noch mal?
Am 16. Oktober.
16. Oktober. Dass da dann eben auch viele Leute kommen.
Das hoffen wir auch.
Und deshalb eben kann man es nicht oft genug sagen, 16. Oktober im Stadthaus.
Und es gibt auch Sex und Häppchen hinterher.
Ja, wunderbar. Ja, dann, dass da eben viele Leute kommen und da sich eben informieren über das Hospiz oder dann da auch her noch ein bisschen mehr erfahren dann. Sie haben es jetzt ja nicht verraten, was es ist. Man soll sich überraschen lassen.
Genau, gell? So schaut's aus.
Genau. Ja, und dann bedanke ich mich eben recht herzlich bei Ihnen, dass Sie da waren. Und
danke, dass ich kommen durfte.
Ja, gerne. Und ja, unseren Zuhörern dann einfach noch einen schönen Tag.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.